Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Kommunikation ist so essentiell in dieser Welt und in unserem Leben. Der Kommunikationsforscher Paul Watzlawick hat diesen Satz geprägt, den viele können. Man kann nicht nicht kommunizieren. Also, selbst wenn wir den Mund halten, senden wir 1000 Signale aus. Man nennt das die sogenannte nonverbale Kommunikation. Über Gestik, über Mimik, Körperhaltung, Blickkontakt, räumliche Distanz, äußere Erscheinung. Und selbst wenn wir uns gar nicht mit jemand in Verbindung setzen, ist das eine Form von Kommunikation, die irgendwas rüberbringt. All das, wenn auch stumm, sind Worte nur ohne Stimme. Man kann nicht nicht kommunizieren. Ich persönlich glaube, dass das damit zusammenhängt, wie diese Welt gemacht ist. Und wir haben das gerade gehört in der Lesung aus dem ersten Buch Mose. Wie beschreibt die Bibel, wie diese Welt ins Sein gekommen ist? Da heißt es, Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Ein Wort hat diese Welt ins Sein gerufen. So wird es im biblischen Schöpfungsbericht erzählt. Und ich glaube, damit ist eine Wahrheit gesagt, eine tiefe Wahrheit über diese Welt und auch darüber, wer wir sind. Etwas später heißt es ja im ersten Buch Mose, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Und da steht, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Er schuf sie als Mann und Frau. Gott, der durch sein Wort die Welt ins Sein ruft, so die Vorstellung, macht den Menschen, schafft den Menschen zu seinem Bilde. Mann und Frau, die haben etwas von ihm. Was heißt das denn? Wir sind zum Bild oder zum Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt zum einen tatsächlich, dass wir etwas in uns tragen von Gott selbst. Sein Ebenbild sind, wie man das klassisch beschrieben hat. Und es heißt auf der anderen Seite, das Bild vorgestellt, wie wenn man in ein stilles Wasser schaut und dort sein Spiegelbild entdeckt oder eben in einen Spiegel. Dass Gott schuf uns zu seinem Bilde, heißt auch, wir sind sein Gegenüber. Das Du ist angelegt in der Schöpfung nach biblischer Vorstellung. Und ich glaube, das deckt sich mit unserer Erfahrung. Ganz zu Anfang in diesem Gottesdienst hieß es, wir werden nur durch das Du zum Ich. Wenn man sich anschaut, wie der gegenwärtige Stand der Forschung ist über die Entwicklung des Menschen, dann gibt es da eine faszinierende Sache, nämlich man stellt sich das so vor, dass vor etwa 70.000 Jahren der Homo sapiens sich verändert hat. Dass da eine Revolution stattgefunden hat. Die sogenannte kognitive Revolution. Über einen langen Zeitraum, nach unseren Maßstäben gemessen, so etwa 30.000 Jahre, aber vor 70.000 Jahren ging das los. Das ist die heutige Vorstellung von der Entwicklung des Menschen. Und was ist da eigentlich passiert? Der Mensch hat angefangen zu sprechen. Und zwar angefangen zu sprechen, und das ist jetzt das Besondere, über Dinge, die es gar nicht gibt. Das ist sogenannte schöpferische Sprache. Aha, wir sind Ebenbild Gottes. Da ist etwas vom Schöpfer in uns. Schöpferische Sprache. Ich möchte das ganz kurz verdeutlichen. Wir wissen heute, dass Tiere, viele Tierarten auch kommunizieren. Zum Beispiel Primaten, unterschiedliche Affenarten, Wale, Delfine, die kommunizieren. Eine Meerkatze zum Beispiel, die in Madagaskar lebt, die sitzt da mit ihren Kumpels auf den Bäumen. Und wenn da ein Adler sich naht, dann hat sie dafür einen bestimmten Laut. Und alle anderen Meerkatzen verstehen, Achtung Adler, und ducken sich. Oder wenn da ein Löwe kommt, dann gibt es einen anderen Laut, der heißt Achtung Löwe. Und sie verziehen sich alle auf die Bäume. Solche Kommunikation gibt es in der Tierwelt. Aber alle Tierarten kommunizieren über Dinge, die real um sie herum vorgehen. Und der Mensch hat vor circa 70.000 Jahren angefangen, über Dinge zu sprechen, die es nicht gibt. Man kann das leider nur sehr blass sehen. Das ist einer der ältesten Kunstgegenstände, die es gibt auf der Welt. Er ist 32.000 Jahre alt und zeigt einen Menschen mit Löwenkopf. Sowas gibt es nicht. Aber der Mensch war plötzlich in der Lage, über Dinge nachzudenken und zu kommunizieren, die es nicht gibt, und sie so ins Sein zu rufen. Worte formen Realität. Dieser Löwenmensch, eines der ältesten Kunstwerke der Menschheitsgeschichte. Und wer hat es erfunden? Wo kommt es her? Von der Schwäbischen Alb. Am Anfang des Johannesevangeliums heißt es auch so bedeutungsschwer: Am Anfang war das Wort. Und etwas später, alles wurde durch das Wort geschaffen. Und nichts, das geschaffen ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Und bei Johannes geschieht etwas ganz Besonderes, nämlich Jesus Christus, von dem ja das Evangelium erzählt, wird identifiziert mit diesem Wort. Das geht auf Griechisch gut, weil das griechische Wort für Logos ist maskulin. Und das passt dann gut zusammen. Und deswegen heißt es hier, er, das Wort, war zugleich das Leben in Person. Spürt ihr, wie grundlegend das Wort ist für unser Sein? Das schöpferische Wort bringt Neues hervor. Jetzt gibt es natürlich jede Menge Menschen, die, weil Kommunikation so wichtig ist, sich damit wissenschaftlich befassen. Und eine Kommunikationstheorie, ein Modell für Kommunikation, wie das funktioniert, stammt von dem Hamburger Friedemann Schulz von Thun. Das möchte ich ganz kurz hier mal skizzieren. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das ist das sogenannte Vier-Ohren-Modell. Wie funktioniert Kommunikation? Zuerst mal die beiden ganz einleuchtenden Dinge genannt. Oben rechts, da gibt es einen Sachaspekt, also das, worüber man redet. Und unten links, da ist der Appell, also das, was man mit seiner Kommunikation erreichen möchte. Das ist relativ einleuchtend für uns. Dann gibt es aber noch zwei andere Ohren. Und die sind interessant, finde ich. Jedenfalls über eines davon wollen wir heute noch ein bisschen tiefer nachdenken. Links oben, und das ist das Erste, was in diesem Modell auftaucht, da geht es um die sogenannte Selbstoffenbarung. Das heißt, jemand, der kommuniziert, teilt etwas von seinem Selbst, von seiner Identität, wer er ist oder sie, mit. Und das, was da geschieht, hat Auswirkungen auf das, was unten rechts steht, auf die Beziehungen. Und so hat Kommunikation auch immer einen Beziehungsaspekt. An einem einfachen Beispiel möchte ich das kurz verdeutlichen. Ein ganz einfacher Satz. Eine Frau fährt Auto und neben ihr auf dem Beifahrersitz sitzt ihr Mann. Das ist kein Witz. Sie stehen an einer Ampel und der Mann sagt, es ist grün. Was wird hier kommuniziert mit diesem einfachen Satz? Einfacher Hauptsatz, es ist grün. Auf der Sachebene, klar, die Ampel ist grün. Auf der Appellebene, fahr los. Was passiert auf der Beziehungsebene? Vermutlich ganz viel. Es könnte sein, dass die Frau hört, du bist eine schlechte Autofahrerin. Du passt nicht auf. Du fährst unaufmerksam, was immer. Und was ist die Selbstaussage des Mannes? Ich hab's eilig. Ich stehe unter Druck. Ich finde es wichtig, sich an Regeln sofort zu halten. Was ist da an Selbstaussage drin? Und dieser Aspekt ist so wichtig, weil er alles andere prägt. Die Selbstaussage prägt die Sachebene, die Appellebene und am Ende die Beziehungsebene. Wer ich bin, prägt meine Kommunikation und damit dann am Ende auch meine Beziehungen. Ich möchte euch kurz eine Geschichte aus der Bibel erzählen, die beinahe ebenso grundlegend ist wie zu Anfang der gehörte Text aus der Schöpfungsgeschichte. Es ist die Geschichte von Jakob. Jakob ist ja einer der Stammväter Israels. Von ihm hat das ganze Volk seinen Namen bekommen. Jakob hatte einen älteren Bruder, der hieß Esau. Esau hat eine Bedeutung, dieser Name. Er heißt nämlich, der ist besonders haarig. Und was für uns heute nicht so sexy klingt, war damals eine Konnotation. Der Haarige, das war der besonders männlich Gestaltete. Das war also ein Name, der Esau eine breite Brust machen konnte. Esau, der Männliche. Jakob war der jüngere Bruder. Und der hatte auch einen Namen. Er war ein Zwillingsbruder, nur wenig jünger. Aber dieser Name, Jakob, bedeutet der Zweite. Und hat eine Nebenbedeutung, der Zweite, der Betrüger. Der Männliche, der Zweite. Jakob war ein Mensch wie wir alle. Er suchte in seinem Leben nach Glück, nach Erfolg, nach dem, wo seine Sehnsüchte lagen. Aber Esau war immer der Bevorzugte. Und vor allem Esau war der Erstgeborene. Und dem Erstgeborenen, dem besonders gilt der Ruf, die Ehre und am Ende auch der Großteil des Erbes. Also auch Reichtum und Reputation. Und damit konnte Jakob nicht umgehen. Und deswegen hat er getan, was wir Menschen tun. Er hat versucht, da trotzdem ranzukommen. Und so hat er seinen Vater, Isaak, der schon alt und blind war, an einer entscheidenden Stelle betrogen. Nämlich er wollte den Segen des Vaters kriegen, der nur dem Erstgeborenen gebührt. Er hat ihm was Leckeres gekocht und sich dann zu ihm reingeschlichen und gesagt, Ich will deinen Erstgeburtssegen haben. Und Isaak fragte seinen Sohn, wer bist du? Und er antwortete, ich bin Esau. Und so hat Isaak Jakob, von dem er dachte, es wäre Esau, gesegnet. Der Betrug flog natürlich auf, wie das immer so ist im Leben. Und Jakob musste fliehen von zu Hause. Er hat irgendwo bei einer verwandten Sippe Unterschlupf gefunden, etwas weiter weg. Und da hat er sich verliebt. Er hat sich verliebt in Rahel. Und sein Verwandter, dessen Tochter Rahel war, hat von ihm verlangt, dass er für sie arbeitet, 7 Jahre lang. Dann hat er 7 Jahre für sie gearbeitet, um ihre Hand anhalten zu können. Nach 7 Jahren sagt Laban, ja, du kannst meine Tochter haben, aber nicht die Rahel. Nimm die Lea zur Frau. In Lea war Jakob gar nicht verliebt. So wurde er betrogen. Er, der Betrüger. Er musste weitere 7 Jahre dem Laban dienen, ehe er dann endlich seine geliebte Rahel zur Frau nehmen konnte. Und diese 14 Jahre betrogen werden und arbeiten müssen, die scheinen Jakob verändert zu haben. So viel Geringschätzung war ihm vielleicht in seiner Kindheit begegnet, so viel Zurücksetzung. So viel Erfahrungen, du bist der Zweite. Es hat so lange gebraucht, bis das in ihm sich verwandeln konnte. Wie ist es eigentlich in unserem Leben? Wie ist es in deinem Leben? Was sind da für Sätze gefallen, für Festschreibungen, für Zuschreibungen? Boah, er ist halt ein bisschen schmächtig. Sie ist immer so nett. So viel wird uns zugeschrieben in unserem Leben, was unsere Identität prägt. Vorhin haben wir viel davon gehört. Du bist eben nicht so hübsch wie deine Schwester. Was machen solche Sätze mit uns? Oder auch das Gegenteil, wenn wir so überschätzt werden von Eltern, die davon überzeugt sind, dass ihr Kind hochbegabt ist. Die so aufgeblasen werden auf ein Niveau, das sie gar nicht erfüllen können. Was macht das mit uns? Ehrlich gesagt, ich möchte mir gar nicht vorstellen, was jemand wie Putin so gehört hat im Laufe seines Lebens, wer er sei. Jakob kehrt um. Er sagt sich nach dieser langen Zeit, ich will zurück zu Esau, meinem Bruder, den ich betrogen habe, und ich will versuchen, Frieden mit ihm zu schließen. Und er macht sich mit seiner Familie auf und geht zurück. Und sie haben nur noch einen kleinen Grenzfluss zu überschreiten, den Jabbok, um dann auf das Gebiet von Esau zu kommen. Und Jakob schickt schon mal seine ganze Familie rüber über diesen Fluss an dem Übergang und er selbst bleibt allein zurück. Und diese Stelle möchte ich mal lesen aus dem ersten Buch Mose, dem 32. Kapitel. Jakob selbst blieb allein zurück. Plötzlich war da jemand, der bis zum Morgengrauen, es war mitten in der Nacht, der bis zum Morgengrauen mit ihm kämpfte. Aber er, dieser jemand, sah, dass er Jakob nicht besiegen konnte. Da packte er Jakob am Hüftgelenk, sodass es beim Ringen ausgerenkt wurde. Und dabei sagte dieser Fremde, lass mich los, denn der Tag bricht an. Jakob entgegnete, ich lasse dich nicht los. Ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Und der andere fragte Jakob, wer bist du? Jakob hatte diese Frage schon mal gehört, wer bist du? Er antwortete, Jakob. Da sagte der andere, von nun an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gottes Kämpfer, denn du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und bist Sieger geblieben. Jakob bat, sag mir doch deinen Namen. Der antwortete, wozu fragst du noch nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob nannte den Ort Penuel, das heißt Angesicht Gottes. Denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin am Leben geblieben. Eine geheimnisvolle Geschichte, die aber das eine fragt, wer bist du? Und Jakob, der früher so gelitten hatte unter den Zuschreibungen, du bist der Zweite, du bist der Betrüger, dass das seinen ganzen Lebensweg geformt hat. Und der dann gelogen hat, ich bin Esau. Dieser Jakob sagt hier auf die gleiche Frage, ich bin Jakob. Er wird ehrlich mit sich selbst. Und dann geschieht etwas Wunderbares. Gott spricht ihm eine neue Identität zu, die wahrer und größer und stärker ist als das, was ihm vorher zugeschrieben wurde. Aus dem Zweiten, aus dem Betrüger wird der Gotteskämpfer. Und nach ihm wird ein ganzes Volk benannt werden, nach diesem Namen Israel. Jakob wird es gelingen, sich zu versöhnen mit Esau. Und wir würden heute nicht über ihn reden, wenn das nicht Wirkung gezeigt hätte, was da in ihm geschehen ist. Um erfolgreich kommunizieren zu können, muss ich mir meiner selbst gewiss sein, muss ich wissen, wer ich bin. Und wer könnte uns das besser sagen als der Erfinder des Lebens? Wenn Gott spricht, dann geschieht etwas. Wo Gott spricht, wird Krankes heil und Leben kann sich neu entfalten. Wir haben vorhin diese Geschichte von der Taufe Jesu gehört, die ja ganz am Beginn seines öffentlichen Wirkens geschieht. Was wird da gesagt? Jesus wird getauft und dann erscheint die Stimme Gottes, sie ertönt. Und was sagt sie? Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Und diese Identitätszusage hat das Leben Jesu bestimmt und alles, was er gesagt und getan hat. Im Galaterbrief, ich bin gleich fertig, im Galaterbrief heißt es, ihr seid alle Kinder Gottes, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Wir dürfen in der Verbindung des Glaubens zu Jesus diesen Satz auf uns beziehen. Du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich Freude. Wir wollen jetzt einen Augenblick still sein mit folgender Frage. Was gibt es in deinem Leben für Zuschreibungen, wer du bist? Was sind Worte, Sätze, die dir in Erinnerung geblieben sind, die dich geformt haben? Gute Worte und schwierige, schädliche Worte. Ein Augenblick der Stille damit. Und nach diesem Augenblick der Stille wollen wir ein bisschen weiter in der Stille bleiben, aber hören. Hören Sätze aus der Bibel. Wort Gottes, das uns zuspricht, wer wir sind. Wir sind einen Augenblick still.
Du bist von Jesus erwählt und berufen, Frucht zu bringen.
Du bist das Salz der Erde. Du bist eine Dienerin, ein Diener der Gerechtigkeit.
Du gehörst zu Jesus wie eine Rebe zum Weinstock. Du bist ein Kanal des Lebens Christi. Du bist ein Tempel, eine Wohnung Gottes. Sein Geist und sein Leben wohnen in dir.
Du bist ein Glied am Leib Christi. Du bist das Licht der Welt.
Du bist heilig und gerecht vor Gott. Du bist eine Bürgerin, ein Bürger des Himmels.
Du bist ein lebendiger Stein, der mit anderen zusammen ein Haus bildet, in dem der Geist Gottes wohnt. Du bist eine Freundin, ein Freund Jesu.
Du bist versöhnt mit Gott. Dein Name ist im Himmel geschrieben.
Gott hält dich in seiner rechten Hand. Du bist gesegnet und du sollst ein Segen sein.
Du bist ein Kind des Lichts und nicht der Finsternis.
Du bist eine Auserwählte, ein Auserwählter Gottes, heilig und geliebt. Du bist eine Botschafterin, ein Botschafter der Versöhnung.
Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark und helfe dir. Ich halte dich fest mit meiner rechten Hand, die für Gerechtigkeit sorgt.
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir.
Nichts und niemand kann dich von der Liebe Gottes trennen.
Wenn wir auf Jesus Christus vertrauen, an ihm glauben, dann sind diese Sätze über unserem Leben wahr. Wahrer als jeder andere Satz. Lasst uns darauf antworten, indem wir miteinander unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.